Ja, Mann, dieses Intro habe ich sowas von vermisst. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Johannes Ungerer und vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Heute zu einer Folge, die ja gerade für fortgeschrittene Verkäufer sehr, sehr viel Sinn macht, sie sich anzuhören. Warum, da gehe ich jetzt kurz drauf ein. Und zwar, ja, sehr viele Leute haben mich gebeten, über meinen Blog tatsächlich auch mal einen Artikel zu schreiben, der tiefer ins Detail geht, wirklich ganz, ganz genau, ja auch für Fortgeschrittene geeignet ist. Und das habe ich einfach mal gemacht. Und während des Schreibens ist mir einfach aufgefallen, wie viele geile kleinen Tricks ich mittlerweile irgendwie lernen konnte in den letzten Monaten, beziehungsweise im gesamten letzten Jahr. Und diese Tricks möchte ich gerne mit dir teilen. Und deswegen geht es in der heutigen Podcast-Folge darum, ach genau, wieso nochmal Blog und Podcast vermischt jetzt. Einfach während des Schreibens des Blogartikels ist mir aufgefallen, dass es eigentlich so wichtige Infos sind. Da möchte ich, dass es nicht nur die Leser meines Blogs, sondern auch eben die Zuhörer des Level Up Podcasts mitbekommen. Und deswegen soll es heute darum gehen. Und das Thema heute ist, wie du bis zu 30% der Kosten deines laufenden Amazon-Businesses sparen kannst. Und ja, wieso Kosten sparen und nicht Gewinn erhöhen? Das möchte ich auch kurz sagen. Wir haben natürlich auch viele, viele Folgen, in denen es darum geht, wie du eben deinen Umsatz erhöhst, wie du dein Ranking verbesserst oder was auch immer. Und darum soll es heute einfach mal nicht gehen, sondern heute soll es eben darum gehen, einfach mal an die andere Stelle zu springen und nicht eben zu gucken, wie kann man den Umsatz erhöhen, sondern eben zu gucken, wie kann man die Kosten mindern. Und im Endeffekt hilft uns das auch natürlich enorm, wenn wir zum Beispiel überlegen, dass wir ganz, ganz am Anfang der Lieferkette sozusagen im Einkauf schon sehr viel Geld sparen können, dass wir dann natürlich auch unser Cashflow-Problem lösen, wenn wir zum Beispiel einfach viele gut laufende Produkte haben, die dann nachzubestellen, ist einfach immer ein riesiger, riesiger Kapitalaufwand. Bei Amazon ist es ganz allgemein so oder einfach beim Handeln mit physischen Produkten ist es einfach so und da steht fest, dass eben unser Geld nie immer frei verfügbar ist, sondern eben immer sehr viel Geld auch in Ware gebunden sein muss. Und um das ein bisschen einzuschränken wenigstens, kann man eben zum Beispiel auch im Einkauf schon einiges an Geld sparen. Und ja, es gibt viel, 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 viel mehr Möglichkeiten, als da einfach nur den Preis zu verhandeln und den Preis zu verringern. Und darauf möchte ich auch heute genau eingehen. Und das wäre auch eigentlich schon so der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Also wie du es wirklich schaffst, weniger Geld im Einkauf zu bezahlen. Und der Einkauf ist ganz klar hier der größte Hebel, denn davon hängt natürlich im späteren Verlauf auch sehr, sehr viel ab. Unter anderem hängen davon ab die Steuern bei der Einfuhr, die Zollgebühren hängen davon ab. Davon hängen die Überweisungsgebühren ab für ja wenn du ein Überweisungstool nutzt zum Beispiel, um deine Auslandsüberweisung zu machen oder meinetwegen, wenn du auch bei der Sparkasse oder Volksbank eine Auslandsüberweisung machen möchtest, dann zahlst du da meistens einen prozentualen Betrag. Und wenn natürlich der Einkaufspreis geringer ist, dann ist auch dieser prozentuale Betrag geringer. Deswegen kannst du auch dort Geld sparen und zum Beispiel natürlich auch die Wechselkursverluste, die sind nicht ganz so hoch, einfach dadurch, dass du dort auch noch etwas sparen kannst. Genau, also das ist auf jeden Fall der größte Hebel und du fragst dich jetzt bestimmt, wie kannst du denn diesen Einkaufspreis vermindern? Ich habe auch gerade schon angesprochen, den Preis alleine, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Verhandlung. Und deswegen möchte ich da jetzt gerne drauf eingehen, wie du es einfach schaffen kannst, weniger Geld im Einkauf zu bezahlen, um einfach dein Cashflow-Problem zu vermindern und insgesamt deine Kosten zu verringern. Und das Allerwichtigste dafür ist erstmal, dass du verstehst, mit wem du wirklich zusammenarbeitest. Wer ist dein richtiger Hersteller? Es gibt nämlich da zwei beziehungsweise einen riesigen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Arten von Herstellern. Es gibt einmal die sogenannten Trading Companies und dann gibt es die Hersteller, die eben auch gleichzeitig Fabrikant sind und eben das Produkt wirklich auch herstellen. Und ich gehe kurz auf die Trading Companies ein und dann eben auf die Hersteller und eben wie du auch identifizieren kannst, mit wem du wirklich zusammenarbeitest. Und die Trading Company ist einfach ein Unternehmen, das irgendwo, gehen wir mal von China jetzt aus zum Beispiel, das von einem Fabrikanten Einheiten einkauft, dort in großer Stückzahl und dann an dich in kleinerer Stückzahl abgibt. Dadurch hast du zwei wesentliche Vorteile. Einmal dass die Einkaufspreise natürlich, nein, nicht die Einkaufspreise, das ist der Nachteil, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Deine zwei großen Vorteile sind einmal, dass du eine bessere Kommunikation hast, ja, diese Trading Companies sind darauf ausgelegt, eben mit Importeuren in unserem Fall dann zusammenzuarbeiten und die Trading Companies agieren dann in dem Fall als Exporteur und sind dann natürlich spezialisiert darauf, auch gut mit Ausländern zu verhandeln zu können, also mit Amerikanern zum Beispiel, mit Leuten aus Deutschland, mit Händlern und haben dadurch auch meistens gute Englischkenntnisse. Und zweitens, was auch ein Vorteil ist, ist natürlich die Minimum Order Quantity, die MOQ, die ist natürlich auch meistens geringer als beim Hersteller, denn der Hersteller hat natürlich pro Einheit kleinere Margen und beziehungsweise der Hersteller hat natürlich viel mehr Ware zur Verfügung, da er das Produkt selbst herstellt und gibt es dann natürlich nur in größeren Mengen ab. Und die Trading Company ist da eben noch dann dazwischen geschaltet zwischen Fabrikant und uns Händlern und kann dadurch eben vom Hersteller zum Beispiel eine große Stückzahl abnehmen und diese dann aber weiter unterteilen, um sie eben auf uns Händler zu verteilen. Und dafür ja, haben wir eben den Vorteil dann, dass die Bestellmengen insgesamt niedriger sind. Der große Nachteil, ich habe mich vorhin schon kurz verplappert und bin schon kurz auf den Nachteil eingegangen, ist natürlich der Einkaufspreis. Ja, der ist ganz klar höher, ist auch ganz normal. Auch die Trading Company möchte natürlich ihre Marge haben und hat natürlich auch laufende Kosten, die sie decken müssen. Und deswegen wirst du definitiv bei der Trading Company immer mehr Geld bezahlen als beim Hersteller. Es sei denn, der Hersteller versucht, dich übers Ohr zu ziehen. Dann kann es auch sein, dass der Hersteller etwas teurer sein wird für dich. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kannst du herausfinden, mit wem du zusammenarbeitest? Du möchtest wahrscheinlich mit dem Hersteller lieber zusammenarbeiten als mit einer Trading Company. Das kann ich auch nachvollziehen und auf jeden Fall verstehen. Ist aber nicht immer realisierbar. Es gibt viele Fabriken, dort gibt es einfach keinen Ansprechpartner, der Englisch spricht und da muss man einfach mit einer Trading Company zusammenarbeiten oder eben ja vor Ort sein, mit einem Dolmetscher zusammenarbeiten oder allgemein einen Mitarbeiter vor Ort haben in China zum Beispiel. Und deswegen ist es meistens für viele einfach nicht realisierbar, immer mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten. Trotzdem ist es natürlich interessant für dich zu wissen, und das solltest du auch definitiv wissen, wenn du jetzt schon Produkte importierst, die und du nicht weißt, mit wem du eigentlich zusammenarbeitest, dann hast du da auf jeden Fall jetzt ein paar Hausaufgaben, dass du das herausfindest, mit wem du da eben zusammenarbeitest. Und ich habe da immer zwei ganz coole Sachen, die ich ganz gerne mache. Und das ist meistens erstmal einfach nur ein Skype-Videotelefonat. Denn mir ist aufgefallen, dass, also man geht natürlich immer davon aus, man sollte immer hinterfragen, was der Hersteller einem einfach sagt oder schreibt oder behauptet. Das auf jeden Fall. Und grundsätzlich sind aber auch die chinesischen Lieferanten bei mir bisher immer relativ ehrlich gewesen. Nicht immer, aber meistens. Und ich denke, man kann normalerweise auch davon ausgehen, sollte aber nicht wirklich alles sofort für bare Münze nehmen. Und deswegen frage ich auch zum Beispiel ungern per E-Mail, ob es sich um eine Trading Company oder den wirklichen Hersteller handelt, sondern ich vereinbare lieber ein Skype-Videotelefonat, denn es ist deutlich, deutlich schwieriger auch für den Hersteller persönlich, vor allem wenn man sich da noch im Video sieht, zu lügen. Und deswegen ja, mache ich immer das ganz gerne per Videotelefonat in Verbindung, wenn das irgendwie möglich ist, mit einer Führung durch die Fabrik. Ich bin da auch recht hartnäckig, dass das irgendwie durchgeht. Auch das ist so ein Punkt mit der Hartnäckigkeit, dass man eigentlich nicht so viel Angst haben sollte davor, Dinge einzufordern beim Hersteller. Ja, ob es jetzt darum geht, dass ein anderes Material verwendet wird oder meinetwegen die Farbe von einem Teil des Produktes irgendwie nicht ganz richtig war, jetzt bei einer Produktion zum Beispiel, dass man dann auch wirklich hart bleibt und darauf besteht, dass man wirklich die Ware bekommt, die man auch bestellt hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, das ich in den letzten Monaten hatte. Und das habe ich einfach auch gemerkt, die sind ja auch nicht böse, wenn du irgendwie hartnäckig und fordernd bist, sondern die finden das tatsächlich eher gut und ja, wissen dann auch einfach besser, wie sie mit dir umgehen sollen. Und auch tatsächlich, wenn du einmal richtig hartnäckig warst, dann werden sie dir in der Zukunft viel bessere Ware liefern, weil sie natürlich wissen, oh, wenn wir hier was falsch machen, dann müssen wir richtig aufpassen. Und auf der anderen Seite, wenn du alles immer durchgehen lässt, was irgendwie schief geht, dann wirst du dort natürlich als jemand gesehen, der alles durchgehen lässt. Und dann ja, werden sie dir da auch langfristig wahrscheinlich mehr Sorgen bereiten, als dir das lieb ist. Und deswegen würde ich da auch immer relativ hartnäckig sein, auch wenn das vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig ist. Genau, kommen wir aber zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar lasse ich mir im Skype-Videotelefonat auch immer ganz gerne die gesamte Fabrik einmal zeigen. Also so einen kleinen Schwenk durch die Fabrik, dass sie einfach mal durchlaufen und mir das per Video ein bisschen zeigen. Dann hat man meistens eigentlich schon einen Garant dafür, dass man auch wirklich mit dem Hersteller zusammenarbeitet und nicht nur mit einer Trading Company. Das Telefonat am besten sehr spontan machen, damit man da auch dem Hersteller nicht die Möglichkeit gibt, groß Vorbereitungen zu treffen. Und genau, das ist so, was ich am liebsten mache. Der zweite Punkt, was natürlich noch besser ist, habe ich bisher auch noch nicht so häufig gemacht, sondern tatsächlich nur einmal, ist zum Hersteller vor Ort, also wirklich zum Hersteller hinzufliegen. Lohnt sich gerade dann, wenn man eine sehr große Bestellung vorhat oder direkt mehrere Produkte sourcen möchte oder viele verschiedene Samples sich anschauen möchte. Und ja, auch das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Die Asiaten allgemein legen sehr, sehr großen Wert auf persönliche Beziehungen. Ich habe auch darüber schon einmal eine Podcast-Folge hier aufgenommen. Das war damals über das Thema, wie du deine Verhandlungsposition stärken kannst. Und auch das ist natürlich interessant, hier für das heutige Thema natürlich, wie du Kosten sparen kannst. Genau, das zum zweiten Punkt, also ein Besuch bei der Fabrik. Kann ich dir auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Es gab auch seitdem schon zweimal den Fall, dass ein Konkurrent bei meinem Hersteller angefragt hat und ja, der Hersteller hat mich dann, bevor er geantwortet hat, gefragt, wie er darauf reagieren soll und hat dann tatsächlich auch beiden eine Absage erteilt. Und ich denke, das liegt einerseits daran, dass eben die Bestellungen, die ich aufgegeben habe, ziemlich groß waren und der Hersteller natürlich dadurch auch einen hohen Umsatz und Gewinn erzielen konnte. Und auch natürlich am laufenden Band kann, wenn ich neue Bestellungen aufgebe. Und gleichzeitig liegt das aber auch zu einem sehr großen Teil daran, dass ich ihn einfach persönlich kennengelernt habe und dadurch natürlich eine ganz andere Position bei ihm habe. Kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt jetzt nach der Herstellerwahl, die eben dafür sorgen kann, dass du Geld im Einkauf sparen kannst. Und der zweite wichtige Punkt, der erste war ja jetzt, dass du herausfinden musst, ob du mit einer Trading Company oder mit dem Hersteller zusammenarbeitest. Und der zweite Punkt ist jetzt das Verhandeln. Und ich spreche beim Verhandeln nicht nur vom Preis. Und darauf möchte ich jetzt auch schon eingehen, denn ich habe schon ganz, ganz viel von ganz vielen Leuten gehört. Ja, verhandeln habe ich schon versucht. Der Hersteller will den Preis nicht weiter drücken. Der macht da nichts mehr. Und ja, da kann ich auch nichts mehr machen. Muss ich mir entweder einen neuen Hersteller suchen oder halt eine geringe Marge in Kauf nehmen. Und das ist, finde ich, ein kompletter falscher Ansatz dort, dass man eben nur schaut, wie man den Preis verhandeln kann. Denn es gibt sau viele Sachen, die man wirklich verhandeln kann. Und der Preis ist tatsächlich das Letzte, wo ich irgendwie verhandeln würde. Und ich mache es tatsächlich auch so, dass ich, wenn ich bei der ersten Preisquotation, also beim ersten genannten Preis, da schaue ich mir an, kann ich profitabel sein mit dem Produkt oder kann ich es nicht? Und wenn ich es nicht kann, da bin ich da einfach ganz, ganz ehrlich und sage, wir können zu dem Preis nicht profitabel sein, sondern könnten maximal diesen Preis bezahlen. Und entweder der Hersteller geht mit, akzeptiert das, meistens macht er das, weil er beim ersten Preis sowieso zu viel draufgeschlagen hat und ja, oder aber er lehnt ab und dann kommt halt die Zusammenarbeit nicht zustande und dann ist das halt so, dann muss man weitersuchen oder halt ein anderes Produkt sourcen. Es gibt auch Produkte, die machen jetzt im Moment überhaupt gar keinen Sinn mehr, die zu sourcen, weil die einfach preislich auf einem Niveau sind, wo man nicht profitabel sein kann, jedenfalls nicht als normaler, kleiner, mittelständischer deutsches Unternehmen. Und deswegen genau da auch immer ein bisschen einfach schauen. Es ist auch kein Dilemma, wenn man irgendwie mal ein Produkt nicht sourcen kann oder mit einem Hersteller nicht zusammenarbeiten kann. Was kann man noch abgesehen vom Preis verhandeln? Da fange ich einfach mal an. Ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich auch nach Wichtigkeit bzw. Sinnvollheit, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber die ich im, was ich am sinnvollsten finde, das schreibe ich ganz an Anfang geschrieben und möchte jetzt auch drauf eingehen und dann in der Reihenfolge kurz die Punkte, das sind 5 Punkte oder so, möchte ich kurz mit dir besprechen. Das erste ist, wo dir der Cashflow sehr dankbar sein wird, die Lieferzeit bzw. die Lieferbedingungen, die du verhandeln kannst. Warum sage ich, dass dir der Cashflow da dankbar sein wird? Liegt einfach daran, dass wenn du es zum Beispiel schaffst, statt den Preis zu drücken, die Lieferzeit um eine Woche zu verringern, dann wirst du natürlich auch dadurch deine, beziehungsweise die Produktionszeit um eine Woche zu verringern, dann wirst du dadurch natürlich auch deine Lieferzeit um eine Woche verringern können. Wenn du jetzt überlegst, du hast ein Produkt, das kostet $5 im Einkauf, du verkaufst 20, 25 Einheiten am Tag auf Amazon, dann ist das schon eine coole Summe, die du dort einsparen kannst, die eben dann für dich wieder frei verfügbar wird für weitere Investments in neue Produkte, in Optimierungen, in bessere Produktbilder, was auch immer. Und deswegen das sehr, sehr sinnvoll, dort vielleicht einfach mal, ja, statt den Preis zu verhandeln, man kann es auch immer so formulieren, dass man irgendwie, ja, die meisten anderen Händler würden vermutlich jetzt den Preis anfangen zu verhandeln. Wir möchten das aber nicht, denn wir möchten, dass du wirklich langfristig auch einen guten Profit machst, wenn du mit uns zusammenarbeitest. So kann man das schreiben. Und dann, wir möchten daher lieber eine Verringerung der Produktionszeit, wenn das möglich ist, und würden genau deswegen die und die Produktionszeit nehmen und dann dafür auch den Preis akzeptieren. So kann man das ungefähr formulieren. Dann genau, hat man da bestimmt eine recht hohe Erfolgsquote. Und es sei denn natürlich, die Produktion geht einfach nicht kürzer. Gibt natürlich auch solche Produkte, wo es einfach nicht möglich ist, wo einfach sehr, sehr viele, wo die Fabrik einfach sehr ausgelastet ist. Und das kann auch nicht immer möglich sein. Und ja, ein Versuch ist es definitiv wert. Das zur Lieferzeit, die man auf jeden Fall verhandeln kann. Nächster Punkt sind Zertifikate. Gerade bei komplizierteren Produkten treten dort schnell Kosten auf, ja auch vierstelligen Bereich. Und da kann man natürlich auch sehr, sehr viel verhandeln, dass man sich eben diese Kosten auch mit dem Hersteller teilt. Der hat ja auch was davon, da du ja bei ihm bestellen wirst. Das ist auch ein weiterer Punkt, den man verhandeln kann, ohne eben den Produkteinkaufspreis drücken zu müssen und damit ja die Gefahr in Kauf zu nehmen, dass eben der Hersteller beginnt, schlechtere Materialien zu verwenden oder allgemein ein schlechteres Produkt herzustellen. Das macht er nämlich ganz gerne oder ist auch schon in der Vergangenheit häufig passiert, dass Hersteller bei einem, ja, wenn sie nicht mehr zufrieden waren mit dem Einkaufspreis, weil du ihn einfach oder weil ihr ihn zu sehr gedrückt habt, dass dann, oder nicht ihr, sondern allgemein ein Händler, einer, der einkauft beim Hersteller, eben den Preis zu sehr gedrückt hat und dadurch den Hersteller dazu verleitet hat, da auch schlechtere Materialien zu verwenden. Genau, der zweite Punkt, also die Zertifikate. Dritter Punkt ist ähnlich, sind Materialien und Verpackung, also sind nicht ähnlich zu Zertifikaten, aber eine ähnliche Handhabung in der Verhandlung. Und auch hier macht es natürlich durchaus Sinn, dass man statt einen niedrigeren Einkaufspreis eben bessere Materialien oder eine bessere Verpackung fordert, beziehungsweise ja dafür da einfach für einsteht, dass man wieder nicht den Preis drücken möchte, sondern lieber das und das zusätzlich haben möchte oder eine Verpackung oder was auch immer. Und ich habe da eine kleine Textvorlage geschrieben für den Blogartikel. Und entweder kannst du auf meinem Blog auf privatelabeltagebuch.de nachschauen, um die anzuschauen. Oder aber du schaust in die Shownotes, dort werde ich sie auf jeden Fall auch reinposten. Und zwar geht es in der Textvorlage einfach darum, das ist eine Vorlage, die bei mir sehr, sehr gut funktioniert. Und auch ja, laut Aussagen bei vielen unserer Family-Mitgliedern schon gut funktioniert hat. Und da geht es einfach darum, dass man es eben schafft, durch die richtige Formulierung den Hersteller dazu zu bringen, dir einfach zum Beispiel kostenlos eine bessere Verpackung zu geben oder eben kostenlos ein besseres Material für das Produkt zu verwenden, je nachdem, was in deinem Fall mehr Sinn ergibt. Und genau die E-Mail, die Vorlage, die poste ich dir einfach mit in die Shownotes. Genau. Das sollte auf jeden Fall dir nochmal die Möglichkeit geben, dass du da genau eben einfach nochmal bessere Materialien oder eben eine bessere Verpackung bekommst oder eben was auch in deinem Produkt, bei deinem Produkt sinnvoll ist. Und es muss nicht immer unbedingt natürlich der Preis sein. In dem Fall, ne, eine bessere Verpackung, die spart dir zwar keine Kosten, wird aber im Endeffekt sich vielleicht positiv auswirken auf deinen Umsatz, was dann natürlich wieder gut für dich ist. Wird dann natürlich das Cashflow-Problem nicht beseitigen, aber du wirst dadurch dann natürlich einfach auch erfolgreicher verkaufen und kannst dann natürlich auch wieder schneller nachbestellen und langfristig dann natürlich auch bessere Einkaufspreise erzielen. Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich gehe mal davon aus, auch weil du jemand bist hier, der unseren Podcast hörst, dass du jemand bist, der mehr vom Leben möchte. Ja, sei das mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Sicherheit, ja, für die Familie zum Beispiel. Und du bist auf Amazon FBA gestoßen und hast gemerkt, hier ist das Potenzial, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein erfolgreiches Standbein, das mir eben auch ein Nebeneinkommen generiert, mit dem ich mir diese Freiheiten ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es eventuell so, da hast du auch gemerkt hast, okay, das ist hier kein Zuckerschlecken, sondern es gibt schon auch so ein paar Themen, wo man sich echt die Zähne ausbeißen kann. Ja, zum Beispiel die Produktrecherche. Ja, ist das Produkt, das ich mir rausgesucht habe, wirklich so gut? Kann ich das wirklich erfolgreich verkaufen? Und vor allem, kann ich damit auch Gewinn machen und nicht nur Umsatz? Oder Thema Zertifikate, Patente. Ja, sind meine Produkte wirklich sicher? Kann ich sicher gehen, dass eben nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten da eine Abmahnung reinflattert und ich irgendwie, ja, mein Unternehmen direkt gegen die Wand fahre? Und ich kann dir sagen, das war bei mir am Anfang ganz genauso und es geht, glaube ich, auch einigen anderen so. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr AMC Ventures veröffentlicht. AMC Ventures ist ein Amazon FBA Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der AMC Ventures Inkubator ist ein Konzept aus den Staaten und ist so aufgebaut, dass du hier persönlich Unterstützung erhältst von den besten Experten Deutschlands und somit einfach die größtmögliche Sicherheit hast, dass die Produkte, die du auf den Markt bringst, auch wirklich Erfolg haben. Der zweite Punkt ist, dass du einfach extrem viele Fehler vermeiden wirst und dadurch langfristig extrem viel Zeit und Geld sparen wirst. Und der dritte Punkt ist einfach das erfolgsorientierte Umfeld, das du an die Hand bekommst bei AMC Ventures, das dich in guten und in schlechten Zeiten in jeder Lebenslage unterstützt. Klingt gut, oder? Versprochen wird natürlich für gewöhnlich viel, gehalten aber nur wenig. Und aus diesem Grund wird eben bei AMC Ventures ein sechsstelliger Umsatz auch garantiert. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest und allgemein auch mehr zur Bewerbung und zum Ablauf des Ganzen, dann schau jetzt vorbei auf www.amcventures.de. Du gehst durch deine Bewerbung keinerlei Verpflichtungen ein oder so, musst dir da gar keine Sorgen machen. Und ja, das Ganze läuft so ab, dass es eine schriftliche und eine telefonische Bewerbung gibt. Das heißt, zunächst füllst du auf der Seite einfach kurz ein Formular aus. Es dauert 4 bis 5 Minuten. Und dann, ja, wird sich einfach jemand mit dir in Verbindung setzen. Und mit den zielstrebigsten Unternehmern wird dann ein Gespräch ausgemacht, ein Telefontermin, in dem dann einfach von beiden Seiten geschaut wird, ob es hier zu einer internen Zusammenarbeit kommen kann, ob das Ganze Sinn macht. Also schau jetzt auf jeden Fall vorbei auf www.amcventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao. Allgemein übrigens zur Verhandlungsposition habe ich schon einmal eine Podcast-Folge aufgenommen. Die verlinke ich dir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Kannst du gerne mal reinhören, wenn du das möchtest, wenn dich das interessiert. Ein kleiner letzter Tipp noch, beziehungsweise zwei Sachen habe ich noch auf der Liste, die man noch verhandeln kann neben dem Preis. Und das ist einmal die Erstattung der Samplekosten, wenn du also zum Beispiel $200 insgesamt in Samples investiert hast vom Hersteller, dann kannst du mit ihm schon im Vornherein ausmachen, dass wenn es zu einer größeren Bestellung kommen sollte, also zu einer Bulk Order, dass du dann wirklich auch diese Samplekosten erstattet bekommst. Und da reicht eigentlich eine einfache Frage und ja, die führt bei mir in 90% der Fällen auch zum Erfolg. Und die Hersteller akzeptieren das eigentlich eigentlich immer. Die wollen ja auch, dass du dann die große Bestellung bei ihnen aufgibst und nicht irgendwie beim Konkurrenten. Gerade wenn du vorher irgendwie schon geschrieben hast, dass du von mehreren Herstellern Samples bestellst, was ich dir auch immer empfehlen würde, ist gut für deine Verhandlungsposition. Gerade dann sind die natürlich sehr, sehr gewillt, dir da auch ein Incentive, einen Anreiz zu geben, dass du bei ihnen bestellst. Dann ein kleiner Geheimtipp, wo wir gerade bei den Samples sind. Schau dir mal die Seite Tiptrans an. Ich glaube, .com ist das. Tiptrans. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Bei Tiptrans hast du die Möglichkeit, deine Samples konsolidieren zu lassen. Das bedeutet, dass du verschiedene Samples von verschiedenen chinesischen Herstellern an eine chinesische Adresse schicken lässt und dadurch natürlich viel, viel weniger Versandkosten hast. Und diese Samples kannst du dann umpacken lassen von Tiptrans in China in ein großes Paket, das dir dann nach Deutschland geschickt wird. Damit sparst du immense Kosten und ja, deswegen schau dir das auf jeden Fall mal an. Die Seite, wie schon gesagt, heißt Tiptrans. Der letzte Punkt, der sich außer dem Preis natürlich noch verhandeln lässt, ist noch ein kleiner Punkt, der macht nicht mehr so den großen Unterschied. Da eben für Auslandsüberweisungen meist auch in beiden Ländern Bankgebühren anfallen, bietet es sich an und ist eigentlich auch üblich, dass man die Gebühren eben mit dem Hersteller teilt. Und das macht auch gerade bei größeren Bestellungen einen ziemlich großen Unterschied. Der letzte Punkt ist natürlich dann auch der Preis. Den kann man natürlich auch verhandeln, wie du gehört hast. Bin ich nicht so der riesige Fan davon, kann man aber natürlich machen. Und ja, ich achte vor allem aber immer auf die Produktqualität. Mir ist es extrem wichtig, dass eben der Hersteller nicht irgendwie sich gezwungen fühlt durch einen zu niedrigen Preis, dass er irgendwie eine schlechtere Qualität verwenden muss. Und deswegen passe ich da immer extrem auf, dass ich, wenn ich wirklich den Preis verhandle, in jede E-Mail 2 oder 3 Mal reinschreibe, dass die Materialien 100% identisch bleiben müssen und da nichts irgendwie anderes verwendet werden soll, sondern alles gleich bleiben muss. Und allgemein den Preis zu verhandeln, das mache ich ungerne, mache ich auch fast nie, sondern ich achte dann lieber darauf, dass ich es schaffe, bei jeder Bestellung das Produkt leicht zu verbessern. Das kann man dann ungefähr so auch mit der E-Mail-Vorlage machen, die ich dir hier in die Shownotes packe, dass man es eben versucht, dann eine bessere Verpackung zu bekommen. Zum Beispiel auch, das ist eine Verbesserung am Produkt, würde ich sagen, ist zwar nicht direkt das Produkt, sorgt aber dafür, dass du auch mehr Umsatz erzielst und vielleicht auch dein Produkt einfach einen hochwertigeren Eindruck macht. Kommen wir zum dritten Punkt. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Die ersten beiden Punkte waren einmal der erste Punkt, dass du den richtigen Hersteller auswählst, also dass du herausfindest, ob du mit einem Hersteller oder einer Trading Company zusammenarbeitest. Der zweite Punkt war das intelligente Verhandeln, abgesehen vom Preis, dass du noch viele, viele weitere Dinge verhandeln kannst. Und kommen wir jetzt zum dritten Punkt, und das ist, ja, wie du eben richtig importierst, weil ich gerade auch bei uns im Family Coaching ganz, ganz häufig sehe, dass ja viele, sehr, sehr viele auch einfach ganz, ganz lange noch mit einem, statt mit einem Spediteur zusammenzuarbeiten, mit DHL, FedEx und so weiter importieren. Und ich glaube, das liegt einfach nur irgendwie dem Gedanken zugrunde, der meiner Meinung nach definitiv falsch ist, dass es irgendwie kompliziert ist, mit einem Spediteur zusammenzuarbeiten. Und übrigens, wenn du dich auch für die Family interessieren solltest, das ist einfach unser Coaching, wo wir uns vorgenommen haben, einfach jedem Mitglied, das gewillt ist, auch das Wissen umzusetzen, dass es einfach oberste Priorität ist, dass jedes Mitglied dann auch Erfolg haben soll mit dem Verkauf auf Amazon. Und wenn du daran Interesse haben solltest, dann schau einfach mal auf levelupodcast.de/family vorbei. Dort kannst du dich dafür bewerben und dann, ja, wird sich zeigen, ob wir dich auch für die Family annehmen werden. Und genau, wenn das für dich interessant sein sollte, schau dort einfach mal vorbei. Und kommen wir jetzt weiter zum Thema mit dem Spediteur. Also wie schon gesagt, die Tatsache, dass viele noch nicht mit dem Spediteur zusammenarbeiten wollen, einfach irgendwie mit dem falschen Denken zusammenhängt, dass es irgendwie kompliziert sein könnte. Und deswegen möchte ich da jetzt kurz drauf eingehen, wie du es eben schaffen kannst, von DHL, FedEx und so weiter umzusteigen auf einen Spediteur, denn glaub mir, es ist wirklich einfach viel einfacher, viel entspannter. Du hast einen direkten Ansprechpartner, musst nicht in irgendwelchen Telefon-Hotlines rumhängen, wenn du irgendwie mal ein Problem haben solltest. Und ja, Probleme beim Import sind normal, kommt auch auf jeden Fall vor. Und deswegen empfehle ich dir definitiv hier ab einer gewissen Menge an Einheiten, an Bestellsummen hier dann auch wirklich umzusteigen auf dem Import mit dem Flugzeug, Schiff, Zug, wie auch immer, mit dem Spediteur. Und eigentlich ist das sehr, sehr simpel. Du kannst dafür einfach mal einen Spediteur anschreiben, der eben für dich auch irgendwie attraktiv ist. Und ja, da würde ich einfach dir auch empfehlen, darauf zu achten, dass der Spediteur mit Amazon FBA eben auch irgendwie klarkommt, dass sie dir vielleicht dabei helfen können, die Pakete zu labeln und so weiter, und dass sie da auf jeden Fall auch schon Klienten haben, die eben ebenfalls auf Amazon verkaufen. Und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich werde dir da auch einen Spediteur in den Shownotes verlinken, den ich dir dort empfehlen kann. Und deswegen, genau, das ist so der erste Punkt, dass eben der Spediteur auch mit Amazon irgendwie schon Erfahrung sammeln konnte. Und wichtig ist einfach, du schreibst den Logistiker eigentlich einfach erstmal an, und dann werden die dir eigentlich ganz genau sagen, was sie von dir brauchen. Meistens brauchen sie Vollmachten und werden dir da aber alle Dokumente zuschicken, die sie benötigen. Und dann geht's eigentlich schon los. Wenn du eine Bestellung hast, die du importieren möchtest, sagst du dem Logistiker einfach, schreibst ihm eine Mail, in der du alles übersichtlich aufgliederst. Da würde ich dir auch empfehlen, einmal eine Mail zu schreiben und diese dir dann als Vorlage abzuspeichern und immer wieder zu verwenden. Wir machen das ebenfalls so. Wir nutzen dafür das Tool Asana. Dort habe ich einmal Vorlagen erstellt und die werden jetzt im Importprozess immer wieder benutzt. Und damit lässt sich natürlich extrem viel Zeit sparen, weil man einfach nur kopiert, einfügt und dort dann nochmal die Daten natürlich etwas abändert, weil natürlich jede Bestellung eine unterschiedliche Anzahl an Kartons ist, vielleicht unterschiedlicher Incoterm und so weiter. Und ja, deswegen teile einfach deinem Logistiker bei jeder Bestellung folgende Daten mit. Einmal die Anzahl der Kartons, Dann die Abmessung und das Gewicht. Der Incoterm ist wichtig. Das ist meistens bei Bestellungen aus China meistens FOB, also Freight on Board. Und dazu der Flughafen oder Hafen in China, also zum Beispiel FOB Shanghai. Das würde dann bedeuten, dass die Ware Freight on Board vom Hersteller an Bord sozusagen geliefert wird. Und ab dann übernimmt der Spediteur einerseits die Ware und aber auch die Haftung für die Ware. Und das ist so der gängigste Incoterm. Was es sonst noch gibt, wäre EXW. Das wäre dann Ex-Work, das bedeutet ab Werk und heißt so viel wie, dass die Ware einfach vom Fabrikanten vor die Tür gestellt wird und der Spediteur ab der Fabrik die Ware und das Risiko übernimmt. Ne? Natürlich nicht so, dass der Hersteller wirklich die Ware vor die Tür stellt und so nach dem Motto ist mir auch egal, sondern es geht einfach darum, dass die Ware eben direkt an der Fabrik übergeben wird. Genau, also der Incoterm ist der dritte Punkt, dem du deinen Hersteller mitteilen musst. Die voraussichtliche Fertigstellung der Produktion wäre auch noch sehr interessant für ihn. Dann die Commercial Invoice, die Handelsrechnung, schickst du ihm noch dazu. Den Warenwert, deine Umsatzsteuer-ID und eine Warenbeschreibung und die Zolltarifnummer. Das sind die wichtigen Punkte und als letztes noch die EORI-Nummer. Die Auflistung, die ich jetzt gerade mündlich gemacht habe, habe ich mir nicht jetzt gerade ausgedacht, sondern habe ich hier auch abgelesen und ich schicke dir die Liste natürlich auch, also packe ich dir auch mit in die Shownotes. Schau einfach mal vorbei, das ist die 61. Folge. Das heißt, du findest die Shownotes zu dieser Folge unter der Adresse levelupodcast.de/61. Genau, machen wir weiter. Wenn du irgendwie mal also mit dem Schiff oder Zug importieren möchtest, ist es eigentlich vom Prinzip genau dasselbe wie eben mit dem Flugzeug. Du schreibst dann deinem Spediteur einfach in die E-Mail, wie du das importieren möchtest, also per Flugzeug, per Schiff, Zug, gesplittet, wie auch immer. Manchmal kann es sich lohnen, beziehungsweise meistens, wir machen das eigentlich bei fast jeder Bestellung, dass man die Ware aufsplittet, also dass man einen Teil davon per Schiff importiert und einen Teil per Flugzeug und dafür rechnet man sich dann einfach aus, wie viele Einheiten man dann unbedingt benötigt, dringend, die mit dem Flugzeug importiert werden müssten und rechnet da dann einen kleinen Puffer drauf und das ist dann wirklich nur das, was man mit dem Flugzeug importiert und im Optimalfall, wenn dann diese Einheiten auslaufen im Lager in Deutschland, dann kommen gerade die Einheiten rein, die eben auf dem Schiff gelagert waren. Und ich würde immer versuchen, so viel wie möglich mit dem Schiff zu importieren, auch gerade wo wir in dieser Folge darüber sprechen, wie du eben die Kosten im Einkauf auch verringern kannst oder einfach die Kosten des laufenden Amazon-Businesses. Und da lohnt es sich allgemein extrem mit dem Schiff zu importieren. Das ist viel, 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 viel günstiger als mit dem Flugzeug. Als Beispiel so ein grober Richtwert, wenn du Versandkosten mit dem Flugzeug von 1.000 Euro hast, dann sind das mit dem Schiff vielleicht noch 150 Euro. Nur so als ganz grober Richtwert, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab und lässt sich so nicht pauschal sagen, aber nur so, damit du so eine kleine Einordnung hast, wie das bei den meisten Produkten aussieht. Genau, das soweit zu dem Punkt, wie du eben auch mit einem Spediteur ganz einfach importieren kannst. So kompliziert ist das nämlich eigentlich gar nicht. Und ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte mit dem Tipp. Vielleicht hast du auch schon längst einen Spediteur. Dann kannst du dich auch freuen, denn ja, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Da hast du schon mal viel richtig gemacht und bist natürlich da auch schon sehr gut aufgestellt. Kommen wir zum vierten Punkt. Jetzt die ersten drei Punkte waren einmal die richtige Herstellerwahl, wie du intelligent verhandelst, dann wie du richtig importierst mit einem Spediteur. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt, wie du weniger bis überhaupt keine Zollgebühren mehr bezahlen musst. Und das klingt jetzt erstmal relativ verheißungsvoll. Und das ist es tatsächlich auch. Also es kann funktionieren, dass du wirklich keine Zollgebühren mehr zahlen musst, aber das hängt je nachdem davon ab, welches Produkt du eben hast. Und ja, das wichtigste Stichwort hierbei ist die Zolltarifnummer, wird auch HS-Code oder Tarik-Code genannt und das ist hier eigentlich das ja allerwichtigste Stichwort, auf das ich jetzt näher eingehen möchte. Und zwar, die meisten machen es so, die bekommen vom Hersteller einen HS-Code gesagt, eine Zolltarifnummer und übernehmen die dann und ja, sagen so, wird schon passen, ist schon richtig. Das ist so, wie die meisten da vorgehen. Es ist aber häufig so, dass erstens die Zolltarifnummer, die der Hersteller gibt, du kannst damit zwar auch importieren, der Zoll prüft das nicht sehr häufig nach, aber es kann sein, dass diese Nummer auch wirklich nicht gut passt einfach zum Produkt und tatsächlich eigentlich du damit gar nicht importieren darfst. Das kann erstens sein. Und zweitens kann es sein, dass vielleicht auch die Zolltarifnummer richtig ist, aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Zolltarifnummer, die auf dein Produkt passt. Offiziell sagt dir der Zoll zwar, das gibt es nicht. In der Praxis sieht das aber ein bisschen anders aus, denn es gibt grundsätzlich schon einige Zolltarifnummern, die eben, ja, wo einfach auf ein Produkt verschiedene Zolltarifnummern passen. Zum Beispiel auch, wenn du ein Produkt hast, das verschiedene Anwendungsbereiche hat, dann kommt es natürlich auch darauf an, als was importierst du es, ne? Also was steht auf der Verpackung? Ist jetzt dein, ja, kann ich jetzt, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber grundsätzlich, ne, ist es so, dass es auch darauf ankommt, als was du es dann importierst. Und genau, wie findest du jetzt aber eine andere Zolltarifnummer raus, wenn dir dein Hersteller eben nur eine zur Verfügung stellt? Und ich mache das so, dass ich einerseits noch eine eigene Recherche hinten anstelle und eben nicht den Zolltarifcode vom Hersteller einfach so übernehme. Und außerdem noch einen kleinen Geheimtipp, dass man einfach die Zollämter mal anschreibt per E-Mail. Also dafür google ich dann einfach Zollamt und schreibe dann dem Zoll einfach eine E-Mail nach Hamburg, eine E-Mail nach Bremen, eine E-Mail nach Hannover, eine E-Mail nach München und ja, überall, wo es irgendwie ein Zollamt gibt, ein größeres, und bekomme dann da auch eigentlich innerhalb weniger Tage immer Antworten. Und meistens kriege ich natürlich immer dieselbe Nummer. Manchmal hat man es aber auch, dass man wirklich verschiedene Nummern bekommt, die auch alle wirklich gut passen zum Produkt und dann so eine Art Tarifnummernpool hat, aus dem man eben frei wählen kann. Und ja, das ist ziemlich wertvoll, denn dann kannst du einfach auf die Webseite zolltarifnummern.de gehen und dort einfach, ja, deine Zolltarifnummern eingeben, die du herausgefunden hast. Und dann, wenn die wirklich natürlich thematisch passen und auch wirklich zum Produkt passen und wirklich das Produkt beschreiben, dann kannst du natürlich auch dort auswählen, die Zolltarifnummer auswählen, die für dich natürlich den günstigsten Drittlandszollsatz hat. Das soweit dazu. Und wie du gar keine Zollgebühren mehr zahlen musst, das geht, weil teilweise Zolltarifnummern existieren, wo es eben 0% Zollsätze gibt, also wirklich, dass keine Zölle erhoben werden. Das ist zum Beispiel, wenn Deutschland Entwicklungsländer unterstützen möchte oder Schwellenländer, dann gibt es für einige Bereiche dort teilweise, ja, Zollbefreiungen, einfach damit deutsche Händler motiviert sind, eben mit diesen Schwellenentwicklungsländern, wie auch immer, zusammenzuarbeiten, um eben dort vor Ort die Wirtschaft zu stärken. Deswegen gibt es teilweise zollbefreite Zolltarifnummern. Ist natürlich für uns sehr, sehr interessant und erfüllt natürlich dann auch genau diesen Zweck, dass wir eben anfangen, auch mit den Ländern zusammenzuarbeiten. Das war der vierte Punkt. Kommen wir zum fünften und zum letzten Punkt in dieser Folge. Ich hoffe, dass du bis hierhin schon ein bisschen was mitnehmen konntest und dass ich dir da weiterhelfen konnte. Der fünfte Punkt ist, wie du ja weniger Amazon-Gebühren bezahlen kannst. Auch das ist natürlich ein wesentlicher Faktor für die laufenden Ausgaben im Amazon-Unternehmen. Natürlich, die Amazon-Gebühren sind tatsächlich einer der größten Ausgabenpunkte überhaupt. Und da habe ich tatsächlich einen ziemlich coolen Tipp dabei. Ich habe auch tatsächlich einen großen Fehler einmal gemacht, und zwar habe ich nicht darauf geachtet, und das hat dazu geführt, dass ich ja ungefähr 1500 Euro verloren habe, einfach weil Amazon mein Produkt falsch vermessen hatte. Wenn du darüber genaueres erfahren möchtest, schau auch gerne mal auf meinem Blog vorbei. Ich habe da ganz, ganz genau in einem Artikel geschrieben, wie das passieren konnte. Ich glaube, der Artikel heißt, wie ich glaube, Kosten im Wert eines voll ausgestatteten MacBooks an Amazon zu viel gezahlt habe oder irgendwie so in die Richtung ging das. Ich verlinke dir den auch einfach mal in die Shownotes, kannst du gerne reinschauen. Und genau, schau einfach mal, um sicherzugehen, dass dein Produkt nicht falsch vermessen ist oder falsch vermessen wird. Schau mal bei Amazon in die Berichte und dann klick auf Transaktionsansicht und dann schau dir dort mal eine Transaktion an und dann kannst du da nämlich ganz genau reinschauen, wie hoch die Versandgebühr für jeden Artikel ist, der bei dir rausgesandt wird. Und da ist es nämlich manchmal so, dass Amazon sich vermisst. Ich möchte dir jetzt nichts vorwerfen. Manchmal vermisst sich Amazon dort und dann bist du tatsächlich in einer falschen Kartongröße gelandet. Und wenn das zu deinen Gunsten ist, ist natürlich sehr, sehr schön. Wenn nicht, dann ist das nicht so schön, so wie es bei mir halt war. Und ja, dann zahlst du eben zu viele Versandgebühren bei jedem Verkauf an Amazon und das kann einen recht großen Unterschied machen. Stell dir zum Beispiel vor, du zahlst pro Artikel 40 Cent zu viel und verkaufst davon 10 am Tag. Gut, klingt jetzt gar nicht so viel. Sind das aber 4 Euro jeden Tag, Tag für Tag, macht 120 Euro im Monat und ist natürlich nicht so schön. Und genau, wie du das verhindern kannst, einfach auf Berichte, Transaktionsansicht und dann da einfach mal ganz genau prüfen. Du kannst es abgleichen mit der Gebührentabelle. Die findest du, wenn du die einfach mal googelst, die Amazon FBA Gebührentabelle. Und damit kannst du das dann abgleichen. Und genau, die Tabelle findest du natürlich auch in den Shownotes, wenn ich an alles denke, das alles in die Shownotes zu bringen. Und da dann einfach mal abgleichen. Da musst du darauf achten, dass in der Gebührentabelle von Amazon die Preise natürlich in Nettopreisen stehen. Und du dann in der Transaktionsansicht aber natürlich Bruttopreise inklusive der Umsatzsteuer 19% hast. Wenn das dann alles passt, dann ist alles gut, dann hast du keinen Handlungsbedarf. Wenn du aber sehen solltest, oh, hier ist tatsächlich ein Produkt von mir falsch vermessen, dann dort auf jeden Fall Amazon eine Nachricht schreiben und die vermessen das dann einfach neu für dich. Das ist kein Problem, das geht sehr schnell. Und ja, vielleicht habe ich ja den einen oder anderen jetzt davor bewahren können, noch weiter da unnötig zu viel Geld auszugeben. Ja, das ist soweit alles, worüber ich heute mit dir sprechen wollte, was ich dir irgendwie heute mit auf den Weg geben wollte. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du heute zugehört hast natürlich. Kurz noch eine andere Sache, die bestimmt auch sehr interessant für dich sein wird. Und zwar werde ich ab sofort auf meinem YouTube-Kanal einmal in der Woche eine Q&A veröffentlichen, wo ja wir einfach ein bisschen diskutieren können, wo du mir all deine Fragen schicken kannst und auf die ich dann ganz, ganz genau eingehe oder auch Themenvorschläge zum Beispiel, die wir dann in der Q&A besprechen oder auf die ich dann eingehe. Und das Ganze soll natürlich einerseits auch zum Thema Amazon sein, sehr, sehr gerne, aber auch allgemein im Bereich Unternehmertum. Ich denke, das ist auch, was dich sehr, sehr interessiert. Und genau, schau einfach mal auf meinem YouTube-Kanal dann vorbei. Johannes Ungerer heißt der, kannst du einfach in die Suche bei YouTube eingeben oder sonst auch alle Links in den Shownotes. Der Termin für die Veröffentlichung der Q&A ist immer am Donnerstag um 17 Uhr und aufgenommen wird das Ganze immer Mittwoch um 20 Uhr und auch parallel zur Aufnahme wird es einen Livestream dazu auf Instagram geben. Und wenn du eine Frage hast oder ein Thema, das du vorschlagen möchtest für die Q&A, schreib mir dafür einfach eine private Nachricht bei Instagram. Dort heißt mein Profil auch Johannes Ungerer. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, wo auch immer du mich gerade hörst. Ich glaube, viele hören mich ja auch im Auto, unter der Dusche, beim Sport, wie auch immer. Wenn du beim Sport sein solltest, zieh durch, mach noch 5 Wiederholungen und dann nochmal 5. Und wenn du mich im Auto hören solltest, dann langweil dich nicht zu sehr im Stau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, mach's gut. Ciao, ciao, dein Hannes.